möchte euch eine Geschichte erzählen aus der Bibel. Wer sie nachlesen will, die steht in Matthäus 14 zum Beispiel, 13 bis 21, Lukas 9, 10 bis 17, steht auch in Markus. Und wer sie nicht nachlesen will, dem erzähle ich sie jetzt, weil wir sie ja alle schon sowieso kennen. Das war die Geschichte, als der Johannes, der Täufer, sein Leben lassen musste, weil die Tochter von der Frau vom Herodes, war das der Herodes? Ja, so einen erotischen Tanz da aufgeführt hat und durfte sich wünschen, was sie wollte. Und sie hat sich mit ihrer Mutter beraten und die sagte, ich möchte gerne den Kopf von Johannes dem Täufer. Und der König hatte sich ein bisschen vergaloppiert. Da hatte große Versprechungen gemacht vor sehr vielen Leuten und konnte da auch nicht zurück. Und man nimmt an, dass es ihm schon leid tat, weil er den Johannes auch mehrfach aus dem Gefängnis geholt hat, um ihn zu hören. Und er hat aber sein Wort gehalten und hat ihn umbringen lassen. Und das erfuhr Jesus. Das war die Nachricht, die Jesus bekam. Und da war Jesus so drauf, dass er in die Wildnis gegangen ist, ganz alleine. Er ist losgegangen, ist weggegangen von den anderen und wollte alleine sein mit seinem Vater im Himmel. Und das Volk hörte es und ging ihm nach. Prima. Du bist zerknirscht, du bist traurig, du bist aufgewühlt. Das Volk ging ihm nach. Und sie kamen alle in der Wüste an. Und dann steht Jesus, lehrte sie. Das steht in Matthäus, erzählte ihnen vom Reich des Himmels. Nee, im Lukas steht das, im Matthäus steht, und er heilte alle ihre Kranken. Jesus hat sich dort reingekniet und hat das gemacht, was er von seinem Vater gesehen hat. Was er tun sollte oder was er den Vater tun sah. Und dann kam es zu dieser Situation, dass es Abend wurde und das Volk stand. Die waren so hungrig. Die wollten so sehr wissen, was Gott für sie hat. Ihr ganzes Herz war hungrig. Und sie standen und standen und die Jünger kamen und sagten, es ist spät. Guck, die Sonne geht unter, es wird dunkel. Schick sie in die Dörfer, dass sie was zu essen kriegen. Die haben doch Hunger. Das Volk stand. Und Jesus versteckt sich zu der Aussage, gebt ihr ihnen zu essen. Stellt euch mal euch in dieser Situation vor. Ihr steht in der Wüste, ihr habt nichts, weil ihr dem hinterhergelaufen seid, weil ihr hören wolltet, was Jesus sagt. Ihr habt den ganzen Tag zugehört und jetzt hört er, gebt ihr ihnen zu essen. Ja, was denn? Was sollten sie ihm denn zu essen geben? Und dann kam einer und sagte, wir haben 2 Fische, 5 Brote. Oder umgekehrt? Keine Ahnung. Es war jedenfalls nicht so sehr viel. Und Jesus nahm das, dankte und brach's und teilte es aus. So ist Jesus. Die Jünger kamen an ihre Grenze und Jesus fordert sie auf, ein kleines Stück über ihre Grenze hinauszugehen. Nimmt das und teilt es aus. Ohne Austeilen wäre nichts passiert. Es wäre bei diesen 5 Broten und 2 Fischen geblieben. Ohne über diese Grenze zu gehen, wäre nichts passiert. Mich beschäftigt das schon eine Weile, vielleicht seit 6 Wochen oder so, dass ich mich mit Gott unterhalte über dieses wann greifst du ein? Wann greifst du ein? Und wisst ihr, was die Antwort Gottes ist, wann Gott eingreift? Wenn wir die Kontrolle aufgeben. Wenn wir es aufgeben, eine Situation zu kontrollieren, dann greift Gott ein. Ich habe erst gestern einen Besuch im Krankenhaus gemacht bei einer Frau, die ich schon eine Zeit lang auch seelsorgerlich begleite. Und die hat wirklich ein Problem mit Kontrolle, massiv. Sie muss alles immer unter Kontrolle haben. Katastrophe. Und nichts klappt. Und da wird die Kontrolle noch stärker. Da muss ich mit dem reden, da muss ich zu dem gehen. Die ist immer im Stress, immer in Eile, immer in Not. Und dann hat er das gesagt und das klappt nicht. Und was mache ich denn jetzt? Und wir arbeiten da wirklich dran, Kontrolle aufzugeben. Sagt er, weißt du was, da war ich so fertig. Da habe ich gesagt, oh ja, jetzt musst du es mal machen. Ich sage, Gott sei Dank sollten wir die Stelle erreicht haben. Diesen kleinen Schritt über die Grenze hinaus. Sagt er, und weißt du, da ging das auf einmal. Da habe ich eine Zusage gekriegt. Ich sage, ups, sollte Gott zu seinem Wort gestanden haben. Ja, und dann kam gleich noch was. Da habe ich auch eine Zusage gekriegt, obwohl ich da 2 Jahre gekämpft habe. 2 Jahre, überlegt euch das. Und die Frau ist fleißig. Die rennt Behörden ab. Die rennt Leuten die Tür ein, wenn sie was will. Und sie hat aufgegeben und sie hat gekriegt, was sie gebraucht hat. Kontrolle aufgeben. Es gibt die Möglichkeit, dass Gott segnet. Und das war der erste Schritt auf meiner Suche. Und dann habe ich gelernt, dass nur und ausschließlich, wenn wir die Kontrolle aufgeben, Gott eingreifen kann. Das ist nicht fakultativ. Wir können uns das nicht wünschen. Naja, da gebe ich es jetzt mal auf, da kann Gott auch mal was machen. Nur wenn wir die Kontrolle aufgeben, kann Gott in eine Situation eingreifen. Und dann gibt es eine Stelle in Psalm 84. Komm, schlagen wir mal auf. Psalm 84, Vers 7. Ja, wir fangen bei 6 an. Wohl den Menschen, die dich für ihre Stärke halten und in deren Herz deine Wege sind. Ich weiß, dass in der Elberfelder steht, gebahnte Wege sind, vorbereitete Wege sind. Wenn sie durchs Jammertal gehen, machen sie es zu einem Quellort. Mit Segen bedeckt es der Frühregen. Die Bedingung für diesen Quellort, für diesen Ort, wo Ermutigung fließt, wo wieder Wasser ist, Jammertal ist natürlich das, wenn es ganz traurig läuft, aber Jammertal ist auch eine Lokalität tatsächlich im Land Israel. Und es ist ein sehr trockener Ort. Da wachsen Sträucher, die nur an einer Stelle wachsen, wo es extremst trocken ist. Und das müsst ihr euch überlegen, das nennt Gott, das macht ihr zu einem Quellort. Einem Ort, wo Quellen sprießen. Und da wachsen ganz andere Sachen. Da wachsen Palmen und was weiß ich, Früchte, die man essen kann. Und die Bedingung dafür, dass das passiert, ist der Vers 6. Wohl die Menschen, die dich für ihre Stärke halten. Das ist die Bedingung. Die Bedingung, dich für ihre Stärke. Wir singen ja dieses Lied, es liegt Kraft im Warten auf den Herrn. Habt ihr gewusst, dass es so ernst ist? Dass in diesem Warten auf den Herrn so viel Kraft liegt? Wohl den Menschen, die dich für ihre Stärke halten. Das ist die Bedingung dafür, Tränentäler zum Quellort zu machen. Anders keine Quelle. Ich habe mir hier noch eine schöne Stelle aufgeschrieben, Jeremia 17, 7 und 8. Ich habe keine Ahnung mehr, was dort steht. Ich habe das im Urlaub vorbereitet. Danke. Axel sagt gerade, das ist richtig. Gut. Gesegnet ist der Mann, der sich auf den Herrn verlässt, dessen Zuversicht der Herr ist. Der ist wie ein Baum am Wasser gepflanzt, am Bach gewurzelt. Wenn Hitze kommt, fürchtet er sich nicht, sondern seine Blätter bleiben grün, sorgen sich nicht, wenn ein dürres Jahr kommt, sondern er bringt ohne Aufhören Früchte. Und die Bedingung, Vers 7, gesegnet ist der Mann, der sich auf den Herrn verlässt. Wisst noch, Psalm 84, dessen Stärke der Herr ist. Nicht aus den Augen verlieren, das ist der Schlüssel. Das ist der Schlüssel zu diesem Tränental, zu diesem Quellort. Im 1. Korinther 15, Vers 43. Das sollen wir auch lesen. Es ist ein bisschen mühsam, das alles aufzuschlagen, aber das macht Sinn, dass wir wissen, was im Wort geschrieben steht. Also, wo stand das gleich? 1. Korinther? Es wird gesät in Vergänglichkeit, wird auferstehen in Unvergänglichkeit. Es wird gesät in Unehre, wird auferstehen in Herrlichkeit. Und jetzt kommt meins. Es wird gesät in Schwachheit und wird auferstehen in Kraft. Es liegt Kraft im Warten auf den Herrn. Das ist nicht nur so eine Liedzeile, die wir da hinsingen. Das ist Gottes Wort. Das ist Gottes Wort und dort müssen wir uns festhalten. Wenn wir zu diesem Quellort kommen müssen, wenn wir durchkommen müssen durch irgendeine Situation, die uns Mühe macht, durch eine Situation, wo wir über unsere Grenzen gehen müssen. Ich spreche nämlich hier nicht nur von Geschichten aus der Bibel, ich spreche von uns und von unserem Alltag. Und jeder von uns hat seine eigenen Stellen, wo er durchgehen muss, über seine Grenzen gehen muss, wo Kraft liegt im Warten auf den Herrn. Und das sind manchmal solche Situationen, wie wir sie jetzt mit dem Uwe geteilt haben per E-Mail, dass er im Krankenhaus liegt und nicht weiß, was ist. Und das ist furchtbar. Es liegt Kraft im Warten auf den Herrn. Und es liegt, unsere Probleme liegen manchmal auf Arbeit, manchmal mit irgendwelchen Menschen in der Familie, wo wir es Not haben. Manchmal liegt es in Beziehungen in der Gemeinde, es liegt Kraft. Wie kommt es nun? Gut, das haben wir den Schlüssel, wie es vom Jammertal zum Quellort wird. Wenn wir unsere Kontrolle abgeben, wenn wir unsere Kraft bei Gott holen, wenn Gott unsere Stärke ist. Das heißt, wenn wir einen Quellort erschließen wollen, müssen wir in Kauf nehmen, in ein Jammertal zu kommen. Ohne Jammertal kein Quellort. Das heißt, wenn wir ein Leben führen wie ein Fettauge und immer auf allem obendrauf schwimmen und es geht immer nur gut, das kann man auch noch fromm ausdrücken, ach, ich bin im Herzen. Das ist lächerlich, Leute. Das ist lächerlich, das ist Fettaugenleben, so lebt kein Mensch. Und manchmal stellt sich ja die Frage, ja, geht es denn dann nur den Christen schlecht? Geht's nicht. Ich habe in großen Betrieben gearbeitet, geht's nicht. Aber wir haben eine Lösung auf Probleme, die anderen nicht. Es gibt furchtbare Dinge. Und ich möchte noch mit einer Idee aufräumen, dass Gott uns in Versuchung führt. Dass Gott uns in solche Situationen bringt, um uns zu testen, um uns zu prüfen. Nein, macht er nicht. Macht Gott nicht. Aber das ist Leben. Und wir leben hier nicht im Himmel. Wir sind nicht im Paradies. Und Krankheit gehört zu dem, was uns die gefallene Schöpfung eingebrockt hat. Und Not und Kummer und intrigante Geschichten, die uns fertig machen und kaputte Beziehungen, das gehört zu dem, was uns unser Ungehorsam eingebrockt hat. Können wir bei der Eva anfangen und beim Adam? Bis jetzt, das ist das, was wir geerbt haben. Aber Gott bringt uns dort durch und er bringt uns dort raus und er macht aus Jammertälern Quellorte. Wir wollen mal lesen im 2. Korinther, 1, Vers 3 bis 11. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes, der uns tröstet in all unserer Bedrängnis, damit auch wir trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind, mit dem Trost, mit dem wir selbst von Gott getröstet werden. Das heißt, wir können nur trösten, wenn wir vorher getröstet wurden. Und das ist das, was mit Quellort gemeint ist. Es gibt ein paar Übersetzungen, da steht, ist es so ausgedrückt, als wäre das eine Quelle für uns. Aber hier beim Herrn Luther steht es allgemeiner, macht es zu einem Quellort. Das heißt, wenn der Nächste an der gleichen Stelle vorbeigeht, kann der von der Quelle auch profitieren. Und das ist das, was zum Quellort werden lässt. Werde ich getröstet, kann ich andere trösten. Setzt aber voraus, dass ich in diesem Jammertal bin, dass ich dort über meine Grenzen rausgehe, meine Kontrolle abgebe, auf Gott vertraue und Gott durch seine Stärke, durch meine Schwachheit stark werden kann. Ich will nochmal folgen, das ist ein bisschen schwierig, aber es ist so. Denn wie die Leiden Christi reichlich über uns kommen, so werden wir auch reichlich getröstet. Durch Christus. Steht irgendwo geschrieben, der Jünger ist nicht größer als sein Meister. Und wenn es Jesus bescheiden ging, geht es uns auch bescheiden. Es wäre lustig anzunehmen, dass wir mit dieser Art Leben durchkommen. Alles ist immer nur gut. Geht nicht. Bei Jesus war es nicht so, bei uns wird es nicht so sein. Wie die Leiden Christi reichlich über uns kommen, so werden wir auch reichlich getröstet. Durch Christus. Weil Christus es für uns zu einem Quellort schon gemacht hat. Wenn wir bedrängt werden, dann geschieht es euch zum Trost und Heil. Trost und Heil, das sich wirksam erweist, wenn ihr mit Geduld die gleichen Leiden ertragt, die auch wir leiden. Wenn wir getröstet werden, dann geschieht auch das euch zum Trost und Heil. Und das ist ein Ding, wo Gemeinde ein bisschen zum Tragen kommt. Wenn es einem bescheiden geht, stützt ihn. Als nächstes kann dieser Quellort, den der erschließt, dadurch, dass er sich mit seiner Schwachheit an Gott anhängt, für euch zum Quellort werden. dieses Miteinander tragen, einer trage des anderen Last geht. Geht miteinander, lasst euch das zum Quellort werden. Gott hat so wunderbare Versprechungen gegeben. Und Gott hat sich nie und nie geirrt. Der steht immer zu seinem Wort. Gott meint das ganz ernst. Jammertal, Schwäche hinhalten, über die Grenze rausgehen und Gott macht es zu einem Quellort. Unsere Hoffnung steht fest für euch, weil wir wissen, dass wir, wie ihr Anteil an den Leiden habt, so auch am Trost. Wir wollen euch, Brüder, nicht in Unkenntnis lassen, in welche Bedrängnis wir in Asien kamen, sodass wir über die Maßen beschwert waren, über unsere Kräfte, sodass wir sogar am Leben verzweifelten. Das ist heftig. Und der Paulus ist nicht zu peinlich, das an eine Gemeinde zu schreiben, die er offenbar gelehrt hat und der er gedient hat als Apostel, dass wir am Leben verzweifelten. Und das ist nicht das Ende. Ja, bei uns selbst das Urteil des Todes erhalten hatten, jetzt noch einen Schritt weiter runter, aber jetzt. Damit wir unser Vertrauen nicht auf uns selbst setzen, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt. Ja! Und da ist es wieder. Versteht ihr das? Wir sind durch. Das ist der Punkt. Wisst ihr, wie es dem Abraham ging, als er seinen Sohn opfern sollte? Wie beschissen sich das anfühlt? Du kriegst eine Verheißung, du kriegst dein Kind und du kriegst von Gott, gib mir deinen Sohn. Das ist heftig. Das ist heftig. Und was steht geschrieben im Hebräer? Dass Abraham vertraute, dass Gott auch Tote auferwecken kann. Und in diesem Vertrauen ist er losgegangen und hat gesagt, ja, ich werde meinen Sohn opfern. Und Jesus ist, glaube ich, nicht auferstanden. Jesus ist auferweckt worden. Der lebte in dem gleichen Vertrauen wie der Abraham. Er vertraute Gott, dass er Tote auferweckt. Dass er das Nichtseiende ruft und es ist. Dass Gott größer ist als das Totenreich. Und dieses Vertrauen hat der Paulus hier. Also falls es irgendjemand von euch so geht, dass er am Leben verzweifelt, warum auch immer, dass er am Leben verzweifelt, geht den Schritt über diese Zweifel hinaus. Ja, ich lese es nochmal, damit wir unser Vertrauen nicht auf uns selbst setzen, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt. Gott kann immer über das kleine Ding, was uns die Kraft raubt, drüber raus. Wenn es euch ganz schlimm geht, lasst euch trösten. Ja. Es geht also in dem ganzen Ding nie um meine Kraft, sondern dadurch darum, dass ich meine Kraft abgebe oder sage, ich habe sie nicht, dass ich kapituliere und Gottes Kraft in meiner Schwachheit wirksam wird. Wir müssen irgendwann mal anfangen, unsere Schwierigkeiten, unsere Probleme auf den zu legen, der sie auch tragen kann. Und wir können das nicht. Wir können das wirklich nicht. Wenn wir es könnten, hätte Jesus nicht sterben müssen. Gott wusste, dass es zu viel ist für uns. Gott hat doch gesehen, was abgeht. Und Gott voller Erbarmen und Freundlichkeit hat gesagt, ich hab's für euch. Greift zu. Wisst ihr, manchmal benehmen wir uns wie einer, der im Meer paddelt, kurz vorm Ertrinken und der kriegt einen Rettungsring zugeschmissen und paddelt weiter. Wie dumm ist das denn? Wie stolz, wie dumm, wie unklug einfach. Das muss doch nicht sein. Greif doch nach dem Rettungsring, den Gott uns zuwirft. Du musst nicht stark sein, du musst nur sagen, dass du es nicht bist. Du musst aufhören zu tun, als könntest du es selber in den Griff kriegen. Ich habe noch so eine Stelle, die mich beschäftigt hat in den letzten Wochen. Die ist aus Hosea 10, Vers 12. Und die klingt ganz ungewöhnlich in dem Zusammenhang, wo ich euch jetzt erzählt habe. Darum seht euch Gerechtigkeit und erntet Gnade. Pflügt ein neues, weil es Zeit ist, den Herrn zu suchen, bis er kommt und Gerechtigkeit über euch regnen lässt. Hosea war ja ein Prophet im Alten Testament, da kannte Jesus nicht. Und trotzdem ist das hier 100% geht es um Jesus. Seht euch Gerechtigkeit und erntet Gnade. Das ist auch so eine Stelle, ich sage, Herr, seht euch Gerechtigkeit, Gerechtigkeit. Wie soll ich denn Gerechtigkeit sehen? Das geht ja gar nicht. Wie? Meine Gerechtigkeit ist in Jesus, oder? Meine Gerechtigkeit ist, dass ich mich beuge und sage, Herr, ich kann es nicht, aber du kannst. Bitte vergib mir. Das ist meine Gerechtigkeit. Haben wir den ersten Teil. Darum sät euch Gerechtigkeit. Was ist meine Ernte daraufhin? Und erntet Gnade. Ich habe noch vor dem allem mit Freunden in der Bibel gelesen, und da ging es um diesen Acker, wo man so aussät und nur auf dem guten Land wächst was. Auf dem Weg wird es zertreten und unter den Dornen geht es kaputt. Auf dem Stein kann es keine Wurzeln schlagen. Und ich sage, was kann denn der Weg dafür, dass er Weg ist? Was kann denn das Land unter Dornen dafür, dass es unter Dornen ist? Was kann denn der Stein dafür, dass er ein Stein ist, wenn das Wort drauf fällt? Und hier im Hosea ist die Antwort. Hier steht, pflügt ein Neues. Pflügt ein Neues. Fangt an, umzugraben. Fangt an, das Land fruchtbar zu machen. Pflügt ein Neues, weil es Zeit ist, den Herrn zu suchen. Das habe ich gemacht, weil ich nicht wusste, wie es geht. Bis er kommt und Gerechtigkeit über euch regnen lässt. Und jetzt wird's. Jetzt schließen wir das ganze Ding zu, wie das nämlich an das ranpasst, was ich gerade erzählt habe. Dieses pflügt ein Neues. Ich denke, dass es Zeit ist, in unserem Leben zu pflügen und wegzugehen von der Stelle, wo wir denken, wir können es alleine. Und Buße zu tun über den Stellen, wo wir sagen, habe ich im Griff, geht schon irgendwie. Ich habe zwar kein Geld, aber da muss ich eben noch mehr arbeiten, da muss ich noch mehr machen, noch eine Untersuchung. Ich bin zwar krank, aber noch was und noch was. Und irgendwie wird das schon gehen. Ah, da gehe ich noch zu dem. Das kläre ich so. Dann mache ich das so. Und ich verstehe mich zwar mit dem und dem nicht, aber da rede ich mit dem anderen drüber und der wird mir dann schon sagen, wie ich das machen muss. Wir müssen mal aufhören, dieses Ding in der Hand behalten zu wollen. Wir müssen die Kontrolle mal abgeben. Und pflügt ein Neues heißt, es muss tief reingehen. So ein Pflug ist, glaube ich, nicht das Angenehmste für ein Land. Da geht es wirklich tief rein. Es wird umgegraben, das unten wird hochgekehrt und das oben runter. Und dann wird es zermürschelt und klein gemacht. Im günstigen Fall kommt noch Wasser drauf, dass es Saat bereit ist, dass es bereit ist, Saat aufzunehmen. Und ich denke, das alles muss in unseren Herzen passieren. Der Weg kann was dafür. Die Steine. Und dass dort Dornen sind. Wir können was ändern daran. Pflügt ein Neues. Und dann seht Gerechtigkeit, erntet Gnade. Das ist eine tolle Verheißung. Wenn ich mit meiner Gerechtigkeit nicht klarkomme und zu Jesus gehe und sage, Herr, ich kann es nicht alleine, es tut mir leid, dass ich so tue, als kann ich es, dass ich alles im Griff behalten will und du kommst gar nicht zum Zug. Es tut mir leid, ich kehre um davon. Und was verheißt uns Gott? Und erntet Gnade. Was für eine Verheißung, es kann nichts schiefgehen. Wir arbeiten hier mit Netz und doppeltem Boden, absolut. Wenn wir fallen, wohin fallen wir? Erntet Gnade, ganz sicher. Weil es Zeit ist, den Herrn zu suchen, bis er kommt und Gerechtigkeit über euch regnen lässt. Und dann kann es Neuanfang geben. Dann kann es Saat geben, dann kann es Ernte geben, dann kann es passieren, dass 5 Brote und 2 Fische ausreichen. Auf 5000 Leute. Dann kann es passieren, dass das, was ich in der Hand habe, von dem ich denke, im ganzen Leben nicht, dass das kleine bisschen Glaube, dass das kleine bisschen Gebet, dass das kleine bisschen Gemeinschaft, was ich habe, dass es das ist, was Gott nimmt und mir zum Segen werden lässt.